Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Immer mehr Menschen sind kurzsichtig. Das bedeutet, sie können in der Nähe scharf sehen, in der Ferne wird es dann unscharf. Besonders stark sind junge Menschen betroffen und welche Ursachen das hat und wie Myopie, so der Fachbegriff, behandelt werden kann, darüber spreche ich mit Professor Hakan Kaymak. Er ist Professor für experimentelle Ophthalmologie der Universität des Saarlandes und Augenarzt, Augenchirurg und leitender Operateur der Breyer, Kaymak und Klabe Augenchirurgie in Düsseldorf. Herr Professor Kaymak, was ist denn bei Myopie anders im Auge? Was bewirkt die sogenannte Kurzsichtigkeit?
Bei der Myopie handelt es sich um einen Refraktionsfehler, das heißt, die Brechkraft des Auges ist zu stark. Lichtstrahlen von der Ferne werden vor der Netzhaut gebrochen. Das bedeutet, dass die Kinder oder die Jugendlichen dann ein unscharfes Bild in der Ferne haben und in der Nähe scharf sehen können. Ursache ist, wie gesagt, ein Missverhältnis zwischen der Brechung des Auges und der Achsenlänge. Meistens liegt es daran, dass die Augen bei diesen Kindern zu lang sind.
Nun haben wir ja alle vielleicht schon mal von unseren Eltern gehört, Kind, du verdirbst dir noch die Augen, wenn du hier so im Dunkeln sitzt. Gibt es denn tatsächlich auch Gewohnheiten, die zu einer Kurzsichtigkeit führen können?
Es ist so, dass vor einigen Jahren man immer noch gedacht hat, dass die Kurzsichtigkeit einfach erblich bedingt ist. Das heißt, wenn die Eltern kurzsichtig sind, dann werden die Kinder auch kurzsichtig. Nun hat man festgestellt über Studien, dass die Sehgewohnheiten eine sehr große Rolle spielen. Interessanterweise sind diese Erkenntnisse schon vor über 150 Jahren eigentlich bekannt gewesen. Das war Hermann Cohn aus Breslau, der schon damals festgestellt hat, dass Kinder, die sehr viel lesen, die sehr lange lesen und die unter schlechten Lichtbedingungen lesen, kurzsichtig werden. Das heißt, Kinder, die an weiterführenden Schulen sind, an Gymnasien beispielsweise, sind viel stärker kurzsichtig als Kinder, die beispielsweise nur an einer Gesamtschule sind. Das bedeutet, je länger man in der Schule ist, je mehr man liest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man kurzsichtig wird. Das Tageslicht spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, Kinder, die draußen viel spielen, an Tageslicht sich aufhalten, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kurzsichtig werden, deutlich geringer. Das bedeutet, dass wenn beide Elternteile kurzsichtig sind, dann beträgt das Risiko für das Kind beispielsweise 60%, kurzsichtig zu werden. Wächst das Kind jetzt nun so auf, dass es pro Tag 2 Stunden rausgeht, an die frische Luft geht, ans Tageslicht geht, dann kann man dieses Risiko um 50% reduzieren, also beträgt es nur noch 30%. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Sehgewohnheiten, die Umweltfaktoren eine sehr große Rolle spielen in der Wahrscheinlichkeit, kurzsichtig zu werden. Und jetzt im Zuge der Industrialisierung, das heißt, wenn wir natürlich sehr früh die Kinder in die Schule schicken, wenn die Hausaufgaben sehr viel werden, wenn die Kinder dauernd über den Büchern hängen oder über dem Tablet weniger rausgehen, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder kurzsichtig werden.
Das Stichwort Tablet ist ja eben schon gefallen. Gibt es denn auch noch andere Ursachen, die zu einer Kurzsichtigkeit führen können?
Also wie gesagt, es ist so, dass das Ganze angeboren ist. Das heißt, es gibt einige Erkrankungen, die genetisch bedingt sind, Netzhauterkrankungen, die mit einer Kurzsichtigkeit vergesellschaftet sind. Es gibt Brechungsfehler, das heißt beispielsweise bei einem Keratokonus, wenn die Brechkraft der Hornhaut zu stark ist, dann wird das Licht auch vor der Netzhaut gebrochen und damit sind auch die Kinder oder die Jugendlichen auch kurzsichtig. Das kann schon auftreten.
Ist das auch der Grund, warum so viele junge Menschen kurzsichtig sind?
Die Wahrscheinlichkeit, wie gesagt, kurzsichtig zu werden oder die Art und Weise, wie man kurzsichtig wird, das hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht verändert. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, wie die Sehgewohnheiten sind. Auch vor 150 Jahren betrug das Risiko oder die Prävalenz dass Kinder kurzsichtig sind, im Schnitt 30%. Das war vor 150 Jahren nicht anders. Und wenn die Kinder ein Theologiestudium dann aufgenommen haben, dann liegt das Risiko, dass sie kurzsichtig sind, bei 90%. Das heißt, in Universitäten ist diese Wahrscheinlichkeit, dass wir auf kurzsichtige Studenten treffen, sehr, sehr hoch. Und das war, wie gesagt, vor 150 Jahren nicht anders wie jetzt.
Mal abgesehen von den sehr offensichtlichen Nachteilen einer Kurzsichtigkeit, gibt es Risiken oder Folgeschäden, die durch eine Myopie entstehen können?
Die Risiken und auch die Nebenwirkungen, so gesehen, die Sekundärerkrankungen, wie wir das in der Medizin nennen, die gibt es tatsächlich. Und es ist so, dass zwischen dem 30. und dem 50. Lebensjahr die häufigste Ursache für eine Erblindung im Sinne des Gesetzes durch die Kurzsichtigkeit bedingt ist. Das heißt, genau zu dem Zeitpunkt, in dem wir erwerbstätig sind, da spielt die Kurzsichtigkeit und die Folgen einer hohen Kurzsichtigkeit eine entscheidende Rolle. Risikofaktoren sind das erhöhte Augenwachstum, das heißt, wenn das Auge zu lang ist, dann bringt es einige Komplikationen mit sich. Beispielsweise ist das Risiko für eine Netzhautablösung deutlich erhöht, je länger das Auge ist, weil der Glaskörper sich viel früher verflüssigt. Auch Glaskörpertrübungen erfahren die Kurzsichtigen viel früher als andere Patienten. Das Risiko, den grauen Star zu bekommen, das ist auch erhöht. Das heißt, die Kurzsichtigen, die bekommen viel früher den grauen Star als ihre Altersgenossen, so gesehen. Das größte Risiko besteht in einer Makuladegeneration, die durch eine Myopie bedingt ist. Das heißt, im Alter von 40, 50 Jahren bekommen Patienten kleine Risse in der Aderhaut oder in der bruchschen Membran, so nennt man das, und es wachsen Gefäße unter die Netzhaut, aus der Flüssigkeit heraustreten kann und aus der es bluten kann. Wir haben Gott sei Dank seit über 10 Jahren Medikamente, mit denen man diese Erkrankungen zurückdrängen kann. Auf der anderen Seite führen sie aber trotzdem dazu, dass die Patienten ihre Sehkraft so stark verlieren können, dass sie nicht mehr Auto fahren können oder nicht mehr richtig lesen können. Ein Vorteil hat vielleicht die Myopie, das heißt, diejenigen, die myop sind, die bekommen in ihrem späteren Leben nicht die altersbedingte Makuladegeneration. Das heißt, das, was wir kennen mit Drusen und Ablagerung unter der Netzhaut, dieses Risiko haben die Kurzsichtigen eher nicht.
Gibt es denn bei Kurzsichtigkeit eigentlich eine gute Alternative zur Brille, die ja nicht von allen so sehr geliebt wird? Also zum Beispiel die Laserbehandlung.
Es gibt einige Alternativen zu der Brille. Beispielsweise gibt es ja auch Kontaktlinsen. Es gibt Nachtkontaktlinsen, bei denen man die Kontaktlinsen über Nacht im Auge behält. Dadurch wird die Hornhaut verformt und am nächsten Tag, wenn man aufwacht, wird die Kontaktlinse weggenommen und damit kann man dann durch die Verformung der Hornhaut ein Sehen ohne Brille und auch Kontaktlinse tagsüber erhalten. Aber hier ist natürlich die Hygiene ganz wichtig und Komplikationen wie Infektionen können natürlich dann auch auftreten. Eine Alternative zu der Kontaktlinse und der Brille ist das Lasern der Hornhaut oder die Implantation von sogenannten Kontaktlinsen in das Auge. Das ist ja mittlerweile schon sehr weit etabliert und auch die Verfahren sind schon sehr, sehr sicher geworden. Und wenn man sich vorstellt, dass das Lasern für ein Auge nur noch 8 bis 10 Sekunden dauert, dann ist man doch erstaunt, was in der heutigen Zeit möglich ist. Ich bin ja eher der Netzhautchirurg. Und wenn man dann doch mal Patienten sieht, die gelasert worden sind am nächsten Tag, dann ist man erstaunt, wie reizfrei dieses Auge aussieht, dass die Patienten keine Schmerzen haben und dass dieser Flap, der früher durchgeführt worden ist, jetzt mit der sogenannten Smile-Methode oder Lenticle-Extraction-Methode, wie das heißt, dieses Risiko gar nicht mehr haben. Das heißt, die Patienten sind direkt am OP-Tag oder danach schon belastbar. Diese ganzen Risiken, die wir früher gekannt haben, die haben wir jetzt nicht mehr. Das heißt, die Stabilität der Hornhaut und des Auges, die sind gewährleistet. Und das ist wirklich ein enormer Fortschritt, den man vor 15 Jahren noch gar nicht gehabt hat.
Ist denn so eine Laserbehandlung bei jeder Form der Myopie möglich oder gibt es da auch Ausschlusskriterien?
Nun, die Augen werden ja vor der Operation bei denjenigen, die sich ja wirklich gut damit beschäftigen, ja begutachtet, Diagnosen werden durchgeführt, es werden Aufnahmen gemacht von der Hornhaut, ob die Hornhaut beispielsweise dick genug ist, dass man diesen Lentikel herausnehmen kann, ob ein Keratokonus vorliegt oder nicht. Das heißt, es gibt schon einige Kontraindikationen, beispielsweise wenn Patienten Rheuma erkrankt sind, dann sollte man vielleicht eher vorsichtig sein. Bei Diabetikern muss man die Patienten noch anders drüber aufklären. Die Patienten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Myopie muss dann doch über mehrere Jahre dann doch stabil sein, damit man auch, wenn man den Patienten gelasert, dass es nicht weiter voranschreitet und dass das Ergebnis, das man am ersten Tag mehr oder weniger gehabt hat, doch über längere Zeit, über einige Jahre dann auch weiterhin vorhanden ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein Punkt haben wir vielleicht gerade in diesem Fall nicht angesprochen, ist die Therapie der Kurzsichtigkeit bei den Kindern. Das heißt, wir haben ja jetzt durch neue Brillentechnologien die Möglichkeit, das Voranschreiten der Myopie zu hemmen. Das heißt, bei der fortschreitenden Myopie ist es so, dass das Auge ja viel schneller wächst, als es eigentlich wachsen sollte. Und man hat jetzt die Gründe, warum sowas auftritt, gut erarbeitet durch jahrelanges Forschen. Und man hat jetzt die Optiken der neuen Brillen so geändert, dass es wirklich gelingt, das Ausmaß des Wachstums des Auges wieder auf ein Normalmaß zu reduzieren. Und das ist natürlich ein enormer Fortschritt. Auch pharmakologisch sind wir ein bisschen weiter. Wir haben die Möglichkeit, mit Atropin-Augentropfen das Augenwachstum dann positiv zu beeinflussen. Hier laufen noch einige Studien, die Kurzsichtigkeit rückgängig machen. Das können wir nicht, aber wir können verhindern, dass es wirklich in diese hohe Myopie gibt, wo später diese ganzen Komplikationen auftreten können.
Warum können Sie denn keine Kinder mit einem Laser behandeln bei Kurzsichtigkeit?
Nun, es ist so, dass natürlich das Wachstum abgeschlossen sein muss und das ist mit 18 Jahren meistens abgeschlossen, nicht immer. Das heißt, wenn Sie das Kind lasern würden mit 16 und das Auge wächst weiter, dann hält natürlich dieser Effekt nicht lange an.
Was verändern Sie denn eigentlich mit dem Laser im Auge und was bewirken Sie damit?
Ich hatte ja gesagt, dass wir bei der Myopie ein Missverhältnis haben zwischen der Brechkraft und der Augenlänge, das heißt, die Lichtstrahlen werden vor die Netzhaut gebrochen. Das heißt, das, was man machen muss, ist, dass man durch den Eingriff an der Hornhaut die Brechkraft so ändert, dass das Licht wieder auf die Netzhaut zum Liegen kommt. Das heißt, bei der Sicht in die Ferne sollte die Brechkraft der Hornhaut so moduliert sein, dass die Lichtstrahlen auf die Netzhaut drauffallen und damit ein scharfes Sehen in der Ferne möglich ist. Die Brechung der Hornhaut wird durch das Lasern dann korrigiert.
Welche Narkose oder Betäubung ist denn für so eine Behandlung notwendig?
Ich glaube, das ist wirklich das Allerschönste, dass es einfach mit Augentropfen das Auge betäubt wird. Da muss keine Spritze gegeben werden, da muss keine Vollnarkose gegeben werden. Augentropfen reichen aus. Dann natürlich das gute Zureden. Das spielt natürlich eine große Rolle, dem Patienten Vertrauen geben, durch die Operation dann durchführen. Das ermöglicht dann wirklich ein schmerzfreies Operieren.
Sie hatten vorhin ja schon einmal kurz gesagt, Sie sind immer erstaunt, wenn Sie die Patientinnen und Patienten am Tag danach sehen. Wie geht es Ihnen denn nach der Laserbehandlung? Also wie steht es mit Schmerzen, Schwellungen oder vielleicht einem blauen Auge?
Da ist nichts mit blauem Auge, da ist nichts mit, das Auge ist gerötet oder gar nichts. Es ist wirklich erstaunlich, wie das normalerweise dann das Auge aussieht. Die Patienten sind eher dann so nach dem Motto, das war's schon. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich schon viel früher operieren lassen. Die Refraktivchirurgen, das sind ja wirklich so die, die nach vorne gehen und die innovativ sind. Das Netzhautchirurg ist man da eher noch ein bisschen konservativer. Aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut und wie schön und elegant das läuft, dann ist man schon so ein bisschen neidisch, wie schnell die Patienten am ersten Tag schon glücklich sind und es eigentlich gar nicht fassen können, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben mal wieder ohne Brille in der Ferne scharf sehen können. Das dauert manchmal ein paar Tage, bis sich die Sehkraft dann richtig eingestellt hat. Aber das Sehen nach dem Lasern ist deutlich besser als ohne Brille vorher. Also das steht völlig klar. Und sich, wie gesagt, dann nochmal im Spiegel sehen oder auch mal, wenn man schwimmen geht, dass man sich nicht am Leuchtturm oder am Kirchenturm orientieren muss, damit man das richtige Strandtuch findet, das ist, glaube ich, schon richtig erfreulich.
Gibt es denn Komplikationen oder Risiken bei dieser Behandlung?
Also was die Komplikationen angeht, da muss man mit dem Patienten natürlich drüber reden. Das, was am Anfang auftreten kann, ist diese Symptomatik des trockenen Auges. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren durch die OP-Methode deutlich verbessert. Das sind eigentlich die Sachen, die am häufigsten auftreten können. Aber das ist mit Augentropfen sehr gut zu beheben. Frühere Komplikationen, dass es Probleme geben kann bei Nachtfahren, beim Autofahren, wenn die Pupille sehr weit ist. Da hat man in den letzten Jahrzehnten eigentlich gut zugelernt. Man hat die optischen Zonen verbessert. Der Laser ist viel sicherer. Das heißt, wenn das Auge sich bewegen würde oder wenn diese Sauglocke, die da dran ist, wenn die weggeht, dann hört der Laser einfach auf zu lasern und dann lässt man die Operation. Das heißt, das ist wirklich viel, viel sicherer geworden. Und ich kann mich jetzt eigentlich auch aus unserer Praxis eigentlich nicht mehr an irgendeinen Fall erinnern, wo es Komplikationen gab, wo man gesagt hat, der Patient hat sein Augenlicht verloren oder sonst irgendwie. Also das kenne ich eigentlich gar nicht mehr.
Wie lange hält der Effekt denn an? Also könnte es im Zweifelsfall passieren, dass man nach einiger Zeit wieder kurzsichtig wird?
Das wieder kurzsichtig werden, das kann da verschiedene Ursachen haben. Und das, was man früher gedacht hat oder wo ich mir das gedacht habe, naja, dieser Effekt des Laserns, der hört irgendwie auf, dass die Hornhaut sich wieder remoduliert. Und das ist aber so gesehen nicht der Fall. Der Grund liegt, dass bei einigen Patienten, das sind sehr wenige, das Auge eigentlich dann einfach weiter wächst und damit wieder kurzsichtig wird. Das heißt, es liegt nicht an der OP-Methode, dass die nicht stabil ist, dass die sicher ist, sondern es liegt einfach daran, dass bei einigen Patienten das Auge noch weiter wächst, obwohl sie 30 oder 40 Jahre alt sind. Was wir festgestellt haben, wir haben unsere Patienten mal nachuntersucht, die mit der Smile-Methode operiert worden sind. Und hier konnten wir feststellen, dass das Augenlängenwachstum durch das Lasern reduziert ist. Das heißt, bei den Patienten ist das Auge dann nicht mehr weitergewachsen und die Befunde, die waren stabil über 5, 6, 7 Jahre. Das heißt, es scheint so zu sein, wie mit diesen neuen Brillengläsern, mit denen man verhindert, dass bei den Kindern das Auge weiter wächst. Oder es gibt auch spezielle Kontaktlinsen, bei denen man verhindern kann, dass das Auge weiter wächst, weil man einfach die Optik verändert. Genau diese Optik scheint auch bei der Lasermethode an der Hornhaut da zu sein, sodass man wohl auch einen hemmenden Effekt auf das weitere Voranschreiten der Kurzsichtigkeit dann sieht. Das sind Pilotstudien, haben wir das rausbekommen. Das wird sich, glaube ich, in größeren Studien erstmal noch weiter zeigen müssen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass die Methoden schon sehr, sehr stabil sind.
Vielen Dank, Herr Professor Kaimark, für Ihre Erklärungen.
Vielen Dank.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.